Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge schauen wir uns ein paar kleinere Aktien an, die aktuell günstig bewertet sind. Außerdem sprechen wir über die Quartalszahlen der Allianz. Heute ist Freitag, der 10. November und ich bin Anis Mitschijevic. Viele Forscher gehen davon aus, dass es im Zuge des Klimawandels künftig mehr Hitzewellen, mehr Stürme und mehr Starkregen geben wird. Ich persönlich kann mich noch sehr gut an die schweren Unwetter in Slowenien und Österreich erinnern, die im August zu massiven Überschwemmungen im gesamten Alpenraum geführt haben. Damals war ich als Urlaubsrückkehrer hautnah dabei und kam mit meiner Familie gerade noch so durch den letzten geöffneten Tunnel aus Slowenien raus. Auch in Bayern richteten die Unwetter schwere Schäden an. Doch diese ganze Entwicklung liefert nicht nur genug Stoff für hitzige Online-Debatten über den menschengemachten Klimawandel und dessen Folgen, sondern ist auch ein Kostenfaktor, vor allem für die Versicherungskonzerne. Die Allianz hat das im dritten Quartal zu spüren bekommen. Kostspielige Naturkatastrophen haben den operativen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um knapp 15% schrumpfen lassen. Und was neben extremen Wetterereignissen sonst noch so die Zahlen von Versicherungen im wahrsten Sinne des Wortes verhageln kann, das verrät uns heute unser Finanzkorrespondent Ozan Demircan. Außerdem spreche ich mit meinem Kollegen Peter Köhler darüber, warum es sich für Anleger aktuell lohnen könnte, sich den ein oder anderen Nebenwert anzuschauen. Doch vorher gibt's den Marktbericht, heute auch mit Peter Köhler. Hallo Peter, heute mit einem Doppelauftritt.
Ja, ausnahmsweise mal machen wir heute eine zusätzliche Schicht.
Genau, kurz vor dem Wochenende, ne, damit man sich's auch verdient hat. Ja, genau. Wir sprechen gleich noch ausführlich über interessante Nebenwerte. Doch jetzt schauen wir erstmal auf die großen Indizes. Wie hat sich der DAX heute geschlagen?
Ja, also der Wochenschluss stand eigentlich unter negativen Vorzeichen. Und zwar gab es ganz einfach neue Zinsbedenken. Und die haben den DAX erstmal von seiner Erfolgsspur abgebracht. Und der DAX hatte ja am Donnerstag seinen höchsten Stand seit Mitte Oktober erzielen können. Aber heute ist er um 0,8% abgerutscht bis auf 15.230 Punkte. Und das waren vor allen Dingen neue Zinsängste, die aus den USA kamen, die ihm zugesetzt haben. Und da haben dann die Börsianer lieber mal auf den Verkaufsknopf gedrückt, anstatt sich noch weiter einzudecken.
Mhm. Ja, du sagst Zinsängste, die wurden ja maßgeblich von Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell befeuert. Was hat er denn konkret gesagt, was die Märkte so bewegt hat?
Ja, also letztlich hat er schon am Donnerstag die US-Börsen belastet und das ist dann übergeschwappt nach Europa und eben auch nach Deutschland. Und zwar hat er signalisiert, dass die US-Notenbank, also die Federal Reserve, eben nicht völlig davon überzeugt ist, dass man die Geldpolitik ausreichend gestrafft hat. Und Powell, der versicherte, man werde nicht zögern, dass man die Zinsen nochmal anhebt, wenn es sich als angemessen erweisen sollte. Und das hat so ein bisschen die Fantasie zerstört, die es bisher gab, dass wir im nächsten Jahr eine Runde von Zinssenkungen sehen könnten, ausgehend von den USA, die dann letztlich auch von der Europäischen Zentralbank nachvollzogen würde. Naja, und dann war auch eine schwache Nachfrage nach 30-jährigen US-Staatsanleihen im US-Handel ein Schlüsselthema. Und diese negativen Faktoren, die haben sich dann eben heute auch in Europa und auch in Deutschland beim DAX niedergeschlagen.
Ja, das Zinsthema beschäftigt die Märkte nach wie vor. Schauen wir mal auf die Einzelwerte. Welche waren denn heute besonders interessant?
Ja klar, im Mittelpunkt stand das Schwergewicht Allianz, der Versicherungskonzern. Der hat um gut 1,5% am Nachmittag zulegen können und hat auch andere Werte aus dem Assekuranzsektor wie etwa Munich Re mitgezogen. Schwere Unwetter hatten der Allianz zwar im dritten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt, aber den Analysten war das nicht so schlimm, denn sie hatten noch deutlichere Schäden befürchtet. Und dann war es auch so, dass man die Kapitalausstattung der Allianz als stark eingeschätzt hat. Und mit diesen Faktoren konnte der Titel einfach gegen die Tendenz zulegen.
Ja, und über Allianz sprechen wir auch gleich noch mit unserem Kollegen Ozan Demircan. Was gab es denn heute sonst noch an Einzelwerten, die spannend waren?
Naja, da kann man noch Bechtle erwähnen. Da hatte ein Analyst vom Investmenthaus Stifel hat einfach da einen relativ negativen Kommentar abgegeben. Und da ist der Titel so am Nachmittag, aber auch wahrscheinlich aus anderen Gründen noch um rund 5% nach unten gegangen. Und die Aktien von United Internet und auch der Webhosting-Tochter IONOS, die standen auch unter Druck. Und dann kann man noch sagen, Jung Heinrich, das ist ja auch noch ein Titel aus der zweiten Reihe, der musste heute auch einen Rücksetzer hinnehmen. Da hat man ein bisschen auf die Auftragsentwicklung geschaut und fand die nicht so überzeugend. Aber es gab auch einen positiven Ausreißer, nämlich Varta. Der Batteriekonzern hat seine Jahresziele bekräftigt und konnte da um 7% zulegen.
Ja, mit positiven Nachrichten beschließen wir den Marktbericht natürlich immer am liebsten. Vielen Dank, Peter, und bis gleich.
Jo, tschüss.
Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an möglichen Gewinnen nicht beteiligt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Und jetzt spreche ich mit meinem Kollegen Ozan Demircan über das dritte Quartal der Allianz. Hallo Ozan.
Hallo Anis.
Ja Ozan, viele Hörerinnen und Hörer werden dich als unseren Korrespondenten in Istanbul in Erinnerung haben. Aber du hast jetzt eine neue Wirkungsstätte und zwar in Frankfurt als Finanzkorrespondent. Hast du dich wieder gut eingelebt?
Danke der Nachfrage. Ich habe mich sehr gut eingelebt, dank der vielen lieben und kompetenten Kolleginnen und Kollegen. Auch inhaltlich habe ich mich relativ schnell wieder einleben können, weil ich vor rund einem Jahrzehnt schon mal die Versicherungsbranche im Finanzressort für uns betreut habe.
Ja, und so schließt sich der Kreis. Deswegen sprechen wir heute natürlich auch über die neuen Quartalszahlen der Allianz, die heute veröffentlicht wurden. Wie fällt dein Fazit insgesamt aus?
Also die Analystinnen und Analysten der Großbanken, die hatten schon vorab eigentlich übereingestimmt, dass die Zahlen nicht so gut ausfallen werden. Und so kam es dann auch. Der Gewinn der Allianz ist jetzt nicht komplett eingebrochen, aber war deutlich niedriger, circa 14-15% niedriger als im Vorjahresquartal. Und als Hauptgrund hat der Finanzchef Giulio Terzariol von der Allianz gesagt, das liegt an den vielen, vielen Unwettern, für die die Allianz als Versicherer dann aufkommen musste.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Naturkatastrophen. Wir hatten ja auch immer mal wieder Überschwemmungen in Europa erlebt diesen Sommer, vor allem in der Alpenregion beispielsweise. Und das hat sich auch bei der Allianz sehr negativ auf die sogenannte Schadenkostenquote ausgewirkt. Das ist jetzt Versicherungssprech. Aber was steckt hinter diesem Begriff und warum sind Naturkatastrophen ein so großes Risiko für Versicherer?
Ja. Wenn wir uns nochmal kurz bewusst machen, wie eigentlich eine Versicherung arbeitet, dann wird der Begriff schnell oder die Bedeutung des Begriffs schnell ersichtlich. Versicherer nehmen ja Geld von den Kundinnen und Kunden ein, die sogenannten Prämien, und gibt das Versprechen, dass im Schadenfall, zum Beispiel bei einem Hausbrand, bei einem Hagelschaden an deinem Auto, dann die Versicherung diesen Schaden übernimmt. Jetzt kalkuliert jede Versicherung am Anfang des Jahres, wie viele Unfälle es in einem Jahr in einem bestimmten Gebiet im Durchschnitt gibt, wie viele Unwetter passieren Und anhand dieser Durchschnittswerte berechnet der Versicherer dann die Prämie für die Kundinnen und Kunden. Ja, und in diesem Jahr, ich habe es vorhin gesagt, du hast auch gesagt, gab es so viele Unwetter. Es gab Hagelunwetter, vor allem in Süddeutschland, aber auch im Rest des Landes, auch in anderen Märkten in Europa, in denen die Allianz aktiv ist. Wir erinnern uns vielleicht auch noch an die starken Regenfälle in Griechenland. Ja, das war einfach viel mehr als erwartet und dementsprechend waren die Schäden, die Schadenssummen auch viel größer als erwartet, sodass die Allianz wiederum häufiger als erwartet und berechnet einspringen musste, mit dem Ergebnis zum Beispiel, dass in der wichtigen Sparte für Schaden- und Unfallversicherungen die Allianz im abgelaufenen dritten Quartal kein Geld verdient hat.
Ja, und die Unwetter samt den Überschwemmungen in Slowenien und Österreich beispielsweise, die habe ich sogar am eigenen Leib miterlebt. Am Ende blieb dann nur noch der einzige Ausweg Karawankentunnel, um noch irgendwie aus Slowenien rauszukommen. Also das hatte ich jetzt persönlich so vorher auch noch nie erlebt, aber das ist jetzt anekdotische Evidenz. Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir jetzt anfangen würden, über Folgen des Klimawandels zu diskutieren. Deswegen bleiben wir bei dem, wo wir die Fakten kennen. Und die Fakten, das sind natürlich auch jetzt schon seit einer längeren Zeit höhere Zinsen, also die Zinswende. Und das müsste doch der Versicherungsbranche eigentlich gerade in die Karten spielen, trotz dieser Naturkatastrophen, oder?
Ganz genau, denn die Versicherer nehmen nicht nur das Geld der Kunden ein und zahlen es dann wieder aus, wenn es zum Schaden kommt, sondern in der Zeit dazwischen investieren die Versicherer genau diese Kundengelder an den Finanzmärkten in der Hoffnung, eine Rendite zu erwirtschaften und so natürlich als Unternehmen mehr Geld zu verdienen, aber natürlich auch die Schäden dann besser bei den Kunden begleichen zu können. Und wie du sagst, da hat es jetzt in den vergangenen Monaten eigentlich für die Versicherer eine sehr erfreuliche Entwicklung gegeben. Die Zinsen sind gestiegen. Das heißt, das Geld, das die Versicherer an den Finanzmärkten anlegen, ist auch besser verzinst. In der Folge verdienen die Versicherer mehr Geld. Davon haben eigentlich in den vergangenen Monaten alle profitiert, die Firmen selber wie Allianz, AXA und Co., aber auch zum Beispiel die Inhaberinnen und Inhaber einer Lebensversicherung, die ja auch von der Versicherung einen Zins garantiert bekommen, haben auf einmal auch etwas höhere Auszahlungen in Aussicht gestellt bekommen. Ja, und zu guter Letzt haben auch die Aktionäre profitiert, denn die Aktienkurse der großen Versicherer im DAX, das ist die Allianz, das ist Munich Re und neu hinzugekommen Hannover Rück, ja, die haben ganz schön zugelegt, teilweise um bis zu 24-25% seit Jahresbeginn. Also eigentlich ging es allen gut.
Ja, das klingt alles nach einer breiten Schönwetterfront, um jetzt im Bild zu bleiben. Aber das Ganze hat natürlich noch einen Haken, denn der Grund, warum die Zinsen so hoch sind, ist gleichzeitig ein weiteres Risiko für die Versicherer, nämlich die hohe Inflation. Wie wirkt sich die konkret aus, vielleicht auch auf Verbraucher?
Genau. Also ich weiß jetzt nicht, ob du mit deinem Auto nach Slowenien gereist bist und dort in das Unwetter gekommen bist.
Das war dann tatsächlich der Fall, ja.
Also wenn es dort zu einem wirklichen Hagelsturm gekommen wäre oder vielleicht sogar ist, dann hätte es sein können, dass dein Auto ziemlich stark beschädigt worden wäre. Und solche Schäden, Hagel oder anderes Unwetter, wenn ein Baum zum Beispiel auf das Auto fällt, diese Schäden sind in der Regel versichert. Ja, und wenn die Inflation hoch ist, dann verlangt die Werkstatt, die diesen Schaden dann repariert, natürlich auch mehr Geld. Und dieses Geld muss der Versicherer bezahlen. Wenn allerdings der Versicherer dir vor einem Jahr noch gesagt hat, dass du mit, sagen wir mal, 30 Euro im Monat gut versichert bist, dann nimmt der Versicherer weiterhin nur noch diese 30 Euro pro Monat ein, muss aber unerwartet durch die Inflation mehr Geld ausgeben für die Versicherung, für die Reparatur deines Schadens.
Tja, und wo deswegen, das Geld herkommt, ja. Das kann man sich, glaube ich, an ein paar Fingern abzählen.
Genau, genau. Und deswegen haben die Versicherer eigentlich schon durch die Bank weg angekündigt, dass gerade in der Autoversicherung die Prämien bald ansteigen werden. Verschiedene Vergleichsportale nennen da Zahlen von bis zu 16% Verteuerung für Kfz-Policen im kommenden Jahr.
Ja, das sind ja wirklich tolle Aussichten. Trotzdem vielen Dank für das Gespräch, Ozan.
Danke, Anni.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Jeder neue BMW 5er ist voller neuer Ideen. Was wäre, wenn man mit einem Blick in den Außenspiegel die Spur wechseln könnte? Wenn der Blinker automatisch einsetzen würde und das Fahrzeug das Überholen für Sie übernehmen könnte. Dann wäre das der neue BMW i5 Touring. Erleben Sie jetzt das erste vollelektrische Touring-Modell seiner Klasse mit mehr als 30 möglichen Assistenzsystemen. Der neue BMW i5 Touring. Jetzt bei Ihrem BMW-Partner.
Und jetzt sprechen wir über Nebenwerte oder Small Caps, wie sie auch genannt werden. Es geht um Aktien kleinerer Unternehmen in den unteren Börsenligen, die deutlich weniger Aufmerksamkeit genießen als die großen Einzelwerte im DAX oder an der Wall Street. Aus diesem Grund sind sie häufig auch deutlich niedriger bewertet, bieten also eine gute Einstiegsmöglichkeit. Ja, und welche Titel Experten für besonders aussichtsreich halten und was Anleger beim Handel mit Small Caps beachten sollten, das verrät uns jetzt unser Finanzkorrespondent Peter Köhler, den Sie vorhin schon im Marktbericht gehört haben. Hallo Peter.
Hallo Anis.
Es heißt ja oft, dass die Nebenwerte im Vergleich zu den großen Aktien unterbewertet sind, also relativ günstig zu haben sind. Gibt es denn aktuelle Zahlen, die diese These stützen?
Ja, also es ist im Moment zumindest so, dass man sagt, wenn man jetzt diese Small- und Mid-Caps, also die Nebenwerte, einfach mal ins Verhältnis setzt zu den hochkapitalisierten Werten, dann sieht man schon, dass es da einen Abstand gibt. Und ich kann hier mal eine Zahl nennen, und zwar die sogenannte Underperformance der Small Caps gegenüber den Large Caps, die liegt bei rund 30%, gemessen an den jeweiligen MSCI-Indizes für europäische Aktien. Und in der Finanzkrise 2008, 2009, da war der Abstand ähnlich groß. Und in der Covid-Krise, da waren es rund 12%. Und was man historisch sehen kann, ist, dass seit der Jahrtausendwende haben die kleinen Werte den Abstand zu den großen regelmäßig wieder aufgeholt. Und das könnte bedeuten, dass wir jetzt also auch Potenzial für Kursgewinne haben. Allerdings muss man einschränken, dass es nicht ganz einfach ist, den richtigen Einstieg zu finden, aber Timing an der Börse ist sowieso schwierig.
Ja, darüber sprechen wir noch. Im Rahmen deiner Recherche hast du unter den deutschen Aktien drei Nebenwerte gefunden, die Fondsmanager aktuell für besonders aussichtsreich halten. Welche sind das denn?
Ja, also es ist so, dass das jetzt natürlich keine Aktienempfehlungen sind, sondern was auffällig ist, ist, dass Fondsmanager und auch Analysten, wenn man jetzt mal sich beispielsweise die Kaufempfehlungen anschaut, im Moment relativ positiv gestimmt sind für beispielsweise Gerresheimer, das ist ein Spezialglashersteller, unter anderem für die Pharmabranche. Oder Krones, die sind bekannt für ihre Abfüllanlagen. Und dann gibt es eben noch Elmos Semiconductor im Halbleiterbereich. Und bei allen diesen drei Werten sind die Analysten mehrheitlich positiv gestimmt. Das heißt, sie sind entweder für Kaufen oder Übergewichten. Und in der Minderheit sind diejenigen, die Aktien auf Hold, also Halten stellen, oder die in Verkaufsempfehlung geben.
Mhm. Ja, und gerade Gerresheimer ist ja fast schon mehr als nur ein Geheimtipp, vor allem im Zuge des ganzen Hypes rund um die Abnehmspritzen. Die sind ja auch Zulieferer.
Ganz genau. Und ich meine, es gibt ja jetzt auch einen Konkurrenten, der zuletzt an die Börse gekommen ist, Schott Pharma. Mhm. Die sind im ähnlichen Bereich tätig, aber da war die Bewertung, zumindest was uns Analysten gesagt haben, höher.
Mhm. Ja, und wenn wir das Ganze jetzt auf die europäische Ebene heben, welche Nebenwerte könnten da aktuell attraktiv sein?
Ja, also da ist es so, dass man sieht beispielsweise im Bereich der erneuerbaren Energien Greenvolt oder Grenergy. Das sind Unternehmen, die bei den erneuerbaren Energien engagiert sind. Und da gibt es natürlich die Fantasie, dass mit dem Klimaschutz, der ja nach wie vor aktuell ist, eben diese Werte aus der zweiten Reihe Boden gut machen können. Und dann haben wir noch der Iterin, das ist ein Spezialwert, der unter anderem dadurch hervorsticht, dass man ihn mit Carglass in Verbindung bringt. Das ist ja diese Kette, die Scheiben erneuert. Aber
ja, ich glaube, diesen Jingle kriegt keiner mehr aus dem Kopf raus.
Genau, und die Fantasie kommt daher, dass man sagt, naja, immer mehr wird ja vorne in der Frontscheibe eingespiegelt über sogenannte Sensoren. Man sieht zum Beispiel dann dieses Schild für die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und da kommt eben dann doch Fantasie her, dass da auch höhermargische Geschäfte drin sind. Und man muss überhaupt sagen, das, was die Werte aus der zweiten Reihe so attraktiv macht, ist, dass sie oftmals Marktführer sind oder hohe Marktanteile haben in den jeweiligen Nischen, die sie besetzen. Und gerade bei so Themen wie Umwelttechnologien spielt das natürlich eine Rolle.
Ja, jetzt haben wir über die Vorteile gesprochen, aber der Handel mit Small Caps, der birgt ja auch Risiken. Worauf sollten Anleger ganz besonders achten?
Das ist richtig. Also ich meine, was ein Nachteil ist, ist die Research-Abdeckung. Also die Abdeckung mit Analysten, die ist deutlich schlechter als bei den Large Caps. Large Caps wie beispielsweise Siemens oder Deutsche Bank, die haben natürlich Dutzende von Analysten. Aber so mittlere und kleine Werte, da sind es dann doch eher wenige. Und das ist sicherlich ein Nachteil, weil man nicht so viel Informationen und Analysen zu dem Unternehmen findet.
Also mögliche Bilanzrisiken bleiben dann gegebenenfalls unentdeckt oder nicht so leicht nachzuvollziehen.
Ganz genau. Man weiß nicht so ganz genau, wo die Risiken sind. Und wie kann man das umgehen jetzt? Also ich meine, klar, für einen Kleinanleger bietet es sich immer an, dass er einfach auf Small Caps ausgerichtete Aktienfonds sich anschaut oder aber Indexfonds. Denn es gibt auch Indexfonds auf beispielsweise die MSCI-Indizes für Small Caps und Mid Caps in Europa. Und ich glaube, dass man damit auch dann ganz gut fährt.
Ja, und vor allem vor dem Hintergrund der Risikostreuung sind da, glaube ich, ETFs immer eine ganz gute Wahl.
Absolut. Und was man halt auch sehen muss, ist, dass die Liquidität in diesen Nebenwerten manchmal geringer ist als bei den Standardwerten. Liquidität heißt, dass einfach nicht so viele Umsätze stattfinden, dass nicht so viele Stücke hin und her wechseln. Allerdings muss man einräumen, für einen Kleinanleger, der jetzt vielleicht 10 oder 100 Aktien kauft, spielt das eigentlich keine Rolle, weil das verdaut der Markt immer. Insofern ist es eher, wenn man jetzt institutioneller Anleger ist, große Pakete platzieren will, das kann mal ein Problem werden.
Du hattest vorhin ja schon gesagt, dass es so eine Sache ist mit dem Timing an der Börse. Aber ich stelle dir jetzt die Frage trotzdem. Angenommen, man hätte sich jetzt entschieden, in irgendeiner Form in Small Caps zu investieren. Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür?
Bevor ich es beantworte, will ich noch schnell sagen, was man eigentlich noch viel stärker beachten muss, ist, Small- und Mid-Caps können immer nur eine Beimischung sein, wenn es um die Aktienquote geht. Also da kann man sagen, vielleicht ein Viertel oder so von der Aktienquote kann man für Small-Caps reservieren. Ja. So, aber ich will der Frage natürlich nicht ausweichen. Timing ist echt nicht einfach. Im Grunde genommen ist es so, dass Small-Caps dann gut laufen, wenn die Konjunktur anspringt. Jetzt ist es so, die Prognosen für nächstes Jahr sind ja recht unterschiedlich. Manche sagen, die konjunkturelle Erholung kommt erst im zweiten Halbjahr. Andere sehen sie früher. Aber man kann es auch so sehen, wenn man jetzt, sage ich mal, Ende des Jahres einsteigen würde, dann kann es sein, dass es nochmal zu einem Rückschlag kommt. Aber mittel- und langfristig müssten dann eigentlich die Kurschancen überwiegen. Und das bedeutet, dass man vielleicht nochmal einen Rücksetzer mitmachen muss, aber dass es danach dann aufwärts geht.
Ja, und wenn wir auf die USA schauen, dann hat da die Konjunkturabkühlung ja noch nicht mal richtig eingesetzt. Also wir sprechen da, glaube ich, auch von zwei verschiedenen Welten in Europa und den USA.
Ganz genau. Also das sowieso. Und im Übrigen, wenn man jetzt in den USA dieses Thema spielen will, wobei wir uns jetzt damit nicht direkt intensiv befasst haben, dann bietet sich es beispielsweise an, dass man auf diesen Russell 2000 Index einen ETF nimmt, der ja halt wirklich sehr breit die US-Wirtschaft abdeckt.
Ja, Peter, vielen Dank für diese spannenden Informationen.
Gern geschehen und schönes Wochenende.
Danke ebenfalls. Und bevor wir uns verabschieden, möchte ich Sie noch auf unsere neue Crime-Sonderfolge hinweisen, die heute erscheint. Darin spricht Handelsblatt-Investigativchef Sönke Iversen exklusiv mit dem Whistleblower, der hinter den Tesla-Files steckt. Das ganze Gespräch kommt auch als Videopodcast raus. Um das Ganze sehen und hören zu können, brauchen Sie ein Handelsblatt-Premium-Abo. Das Angebot können Sie 4 Wochen lang für 1 Euro testen. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Ihr Feedback zur heutigen Today-Folge können Sie uns gerne per Mail an today@handelsblatt.com schreiben. Oder, falls Sie uns über Spotify hören, einfach runterscrollen und Ihren Kommentar hinterlassen. Sie können mich auch persönlich kontaktieren, zum Beispiel über LinkedIn oder Instagram unter anis.michijewitsch. Ja, und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da, am besten 5 Sterne natürlich, und abonnieren Sie uns.
Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an Florian Pape für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende und bis bald.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.